Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Chinesische E-Autobauer überrollen die deutschen Hersteller. So oder so ähnlich liest man aktuell die Headlines in deutschen Medien. Was aber steckt hinter dieser Headline und wie genau funktioniert eigentlich der Marketingansatz eines Newcomers mit einer Brand, die in Deutschland bisher wenig bekannt ist, die aber wahnsinnig gute Produkte baut, wovon ich mich übrigens selbst schon überzeugen konnte bei einer Probefahrt. Darüber spreche ich heute mit Christian Wiegand von NIO. Christian ist dort als Head of Marketing und Communications und seit neuestem Deputy General Manager verantwortlich für den deutschen Markt und gibt uns ganz viele Einblicke in den Marketingansatz von NIO. Was hat es eigentlich mit den NIO-Houses auf sich? Inwieweit differenziert sich der App-Ansatz von den Wettbewerbern? Welche Rolle spielt da insbesondere die App? Welche Rolle spielen YouTube-Influencer und welche digitalen Marketing-Kanäle bespielt ein E-Auto-Hersteller sonst noch? Und last but not least, warum wird William Lee, der Gründer von NIO, als der chinesische Elon Musk bezeichnet? Das und vieles mehr in der neuesten Podcast-Folge der Marketing Pioneers. Viel Spaß beim Reinhören.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Hey Christian, schön, dass du dabei bist. Bevor wir gleich ins Gespräch gehen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, hallo Daniel. Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Ja, wie du eben schon gesagt hast, mein Name ist Christian Wiegand. Vielleicht ein ganz kurzer privater Abriss vorweg. Ich bin noch 38 Jahre alt, wohne in München, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Beruflich darf ich mich Head of User Development nennen und bin tätig für die NIO Deutschland GmbH. User Development ist am Ende des Tages nichts anderes als Marketing und Communications, verantworte damit hier in Deutschland die Bereiche Event und Brand Experiences, PR Communications, Marketing, Produkt- und Markenkommunikation, aber auch Digitalkommunikation. Sehe mich nicht zwingend als Digital-Marketeer, sondern mehr als generalistischer Marketeer und auch nicht wirklich als, was man denken könnte, als Automotive-Dinosaurier, sondern eher als kleine Automotive-Pflanze. Ich habe sicherlich den größten Teil meiner Karriere in der Automobilindustrie verbracht, 5 Jahre alleine bei einem kleinen Automobilhersteller in Ingolstadt, aber habe auch schon andere Industrien gesehen, wie zum Beispiel FMCG, Tires oder auch Insurance. Mein letzter Job war bei MG, auch hier in München und jetzt eben seit knapp 2 Jahren bei NIO.
AMG, ganz kurze Nachfrage, der Tuning-Experte oder?
Nee, MG, der
AMG, okay.
Ursprünglich mal britische Automobilhersteller, der mittlerweile auch unter chinesischer Fahne agiert.
Ja, okay. Danke für die kurze Vorstellung. Ich will mal kurz erläutern, wie es heute überhaupt zu dem Podcast gekommen ist. Und zwar, ich bin ja gerade auf der Suche nach einem Familienauto und da bin ich auf NIO aufmerksam geworden. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich relativ viel informiere und da so ein bisschen der automobilinteressierte Nutzer mit Sicherheit bin, der dann auch gerne mal auf YouTube sich mehr als nur ein Video anschaut. Und bin dann auf die Webseite gegangen, habe nachgeschaut, wie man es so macht, so okay, wo gibt es überhaupt Händler oder die Möglichkeit, meine Probefahrt zu vereinbaren, weil bisher hatte ich noch keine Touchpoints mit NIO und habe dann gesehen, okay, in Nürnberg gibt es die Möglichkeit, ein Fahrzeug Probe zu fahren, habe das dann gemacht und also das ist keine Werbung, ne? Wir haben hier keine bezahlte Partnerschaft, das mal kurz vorweggeschickt, aber ich war wirklich begeistert, ja, und ich will auch mal ganz kurz erläutern, warum. Also das Fahrzeug, das ist mein SUV von euch, das ich Probe gefahren bin, Das war einfach wahnsinnig gut verarbeitet, technologisch krass, was da drin ist. Also wusste ich vorher auch alles nicht. Wir haben mit irgendwelchen LiDAR-Sensoren, also sind diese Radarsensoren, irgendwie die neuesten NVIDIA-Grafikchips. Ich glaube, ihr habt ganz viele deutsche Zulieferer, aber kannst du vielleicht auch gleich nochmal selber was zu sagen? Habe ich dann von eurem Vertriebler gelernt. Und Ausstattung sowieso super, Beschleunigung, gut, das sind alle E-Autos einfach jenseits von Gut und Böse, sage ich mal. Und habe dann auch noch gesehen, dass ihr einen, ich nenne es mal USP habt, das habe ich vorher auch noch nie gesehen, und zwar einen Battery Swap nennt ihr das, also dass man den Akku irgendwie tauschen kann, was für den Deutschen mit Reichweitenangst vielleicht auch mal ein ganz nettes Feature ist. Naja, und dann habe ich jetzt mal in Vorbereitung auf unseren Podcast nachgeschaut, so wahnsinnig viele Fahrzeuge verkauft ihr ja noch nicht, am Produkt liegt es nicht, kann ich sagen. Und da kommt jetzt das Marketing ins Spiel. Ja? Und das ist ja ganz schön, dass wir heute genau darüber sprechen. Und da würde ich jetzt auch ganz gern mal mit dir reingehen wollen. Also was sind jetzt so die Hauptaufgaben als Verantwortlicher bei NIO Marketing, wenn du sagst, okay, du musst jetzt erstmal wahrscheinlich dafür sorgen, dass NIO als Marke in Deutschland überhaupt wahrgenommen wird oder bekannt wird, so.
Genau. Also grundsätzlich gehen wir da sehr, sehr klassisch vor. Natürlich versuchen wir auf der einen Seite langfristig zu denken und langfristig die Marke aufzubauen, was mit Sicherheit auch gerade im deutschen Automobilumfeld eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe ist, insbesondere für eine vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung erstmal chinesische Marke, auch wenn wir uns eher als globale Organisation sehen. Und dann nochmal als eine offensichtlich chinesische Marke, die in das Premium-Segment schielt. Das heißt, einmal klar versuchen wir, die Marke sukzessive aufzubauen, und im zweiten Schritt versuchen wir natürlich maximal viele Leute auch von unserem Produkt zu überzeugen und im Lower Funnel dann auch die Abschlüsse zu generieren. Uns ist aber bewusst, dass gerade der zweitere Teil, der ist mit ein paar Schwierigkeiten behaftet, absolut. Du hast es eben schon gesagt, du warst in Nürnberg bei einer Probefahrt. Wir sind aber definitiv weit weg von zum Beispiel einer breitendeckenden Sichtbarkeit und auch weit weg von einem wie soll ich sagen, deutschlandweiten Netzwerk an Handelsgesellschaften, weil wir da einfach den Weg des D2C-Ansatzes fahren. Wir haben durchaus Präsenzen in einigen deutschen Städten, in Berlin, in Frankfurt und in Düsseldorf, wo wir unsere NIO-Houses haben, in München ein sogenanntes NIO-Hub. Und wir werden jetzt auch in Kürze das nächste NIO-Haus in Hamburg aufmachen.
Was ist ein NIO-Haus? Vielleicht kannst du es mal kurz erläutern.
Genau. Das kann ich gleich gerne nochmal machen. Da, wo du warst, in Nürnberg, da bedienen wir uns mit einem Konzept, das nennen wir NIO Handover Center. Das ist nach außen nicht sichtbar. Da haben wir Mitarbeiter sitzen, Produkte stehen, und man kann eben auch hinkommen und kann dort ein Produkt sich ausliefern lassen, aber auch ein Produkt Probe fahren. Das ist aber, wie gesagt, nach außen nicht sichtbar. Das machen wir alles selbst, sind alles unsere Mitarbeiter. Aber wie gesagt, sind eben noch weit weg von anderen Herstellern, die 150 oder teilweise weit in die hunderte Handelspartner da draußen haben. Das gehen wir aber bewusst ein. Das NIO-Haus ist ein spezielles Thema von uns, und da gehen wir auch eigentlich gleich zurück in die Grundfesten unserer Strategie. Das NIO-Haus ist kein klassischer Showroom, wie man sie kennt, urbane Showrooms, die jetzt, glaube ich, auch wirklich sehr stark aus dem Boden sprießen. Hier in München, wo ich wohne, sind schon extrem viele in der Kaufingerstraße und Umgebung. Das ist es nicht. Ein urbaner Showroom ist sehr, sehr klein, hat ein, zwei Fahrzeuge drin, und das war es im Prinzip. Unser Gebäude, was man schon sagen muss, ist ein Community Space. So sehen wir es auch. Natürlich kann man dort unsere Fahrzeuge sehen und auch erleben. Aber insbesondere ist es ein Community Space. Das heißt, es sind sehr, sehr viele andere Facilities drumherum gebaut. Soll heißen, es gibt immer ein NIO-Café, es gibt immer ein, wir nennen es Living Room, also eine Art Wohnzimmerkonzept. Es gibt immer ein Coworking Space mit Meetingräumen, die man buchen kann. Es gibt immer so eine Bücherecke. Es ist ausgestattet mit dem Ziel, unsere Mission wirklich physisch zum Erleben zu bringen. Die Mission ist ausgedrückt als Shape a Joyful Lifestyle, und das heißt einfach, dass wir eine gemeinsam gute Zeit mit unserer Community haben wollen. Dafür sind die NIO-Houses prädestiniert für.
Aber das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich war jetzt leider noch in keinem NIO-Haus. Das ist dann ein Café, das dann auch öffentlich zugänglich ist für jedermann, oder auch ein Coworking-Space, wenn ich nachmittags mal einen Schreibtisch brauche, dann könnte ich mich da jetzt auch einmieten, oder ist das an eine Kundenbeziehung gebunden?
Nee, gar nicht. Also wir sehen uns insbesondere in Europa und da gehen wir ein bisschen einen anderen Weg natürlich, weil wir im Go-to-Market natürlich etwas hinterher sind im Vergleich zu unserem Heimatmarkt in China, einen bisschen anderen Weg. Wir sehen uns als inklusive Marke und versuchen das jedem zugänglich zu machen, der Bedarf daran hat. Ja, also jeder kann in der Theorie und in der Praxis auch in den NIOS gehen und kann sich da hinsetzen, kann Kaffee trinken und kann auch einen Meetingraum buchen oder sich einfach ein Buch nehmen und sich in das sogenannte Wohnzimmer, in den Living Room setzen. Das ist überhaupt nicht limitiert. Meetingräume muss man bezahlen, aber die normalen Coworking-Plätze sind auch frei zugänglich.
Ah, okay. Sehr spannend. Okay, das heißt, man könnte jetzt einfach, wenn man mal nachmittags irgendwie sein MacBook dabei hat, sich bei euch auch kostenfrei dann, wenn man keinen Meetingraum braucht, dann tatsächlich mit einem leckeren Latte Macchiato dann einquartieren. Okay.
Herzlich willkommen, ja, auf jeden Fall. Und das ist im Prinzip auch die Überleitung zu deiner Frage, ja. Was machen wir, um die Marke bekannt zu machen? Unser grundsätzliches Setup ist ein sehr, sehr langfristiges Setup und da orientieren wir uns auch marketingseitig dran. Die Idee ist, die Marke sukzessive, langfristig und nachhaltig über unsere Community aufzubauen. Ja, wir wollen insbesondere über unsere physischen Touchpoints, die wir haben, die Near Houses, wollen wir, wie man so schön im Marketing-Sprech sagt, hyperlocal in den lokalen Communities wachsen, sie langsam an uns als Marke heranführen, in die Near Houses bringen. Und so als Marke eine Relevanz in der lokalen Community erzeugen und damit eben auch unsere Community wachsen lassen. Wie wir das machen, gibt es unterschiedliche Maßnahmen, insbesondere, und das ist unsere Hausaufgabe, die wir hier betreiben, aber auch mit unseren regionalen Teams, die in den Near Houses sitzen, das ist die Aktivierung der Near Houses. Ja? Man kann sich das vorstellen, das Berliner Near House ist noch tatsächlich das größte Near House in Europa. Es wird jetzt demnächst abgelöst vom Near House in Amsterdam. Hat 2200 Quadratmeter grob, geht über 3 Stockwerke. Das heißt, das ist echt ein riesiges Gebäude. By the way, in Berlin zum Beispiel haben wir auch ein Podcast-Studio drin, wo man hingehen könnte und einen Podcast aufnehmen könnte.
Ah, nice. Das nächste Mal gehen wir dann dahin.
Genau, wo war ich stehen geblieben? Das ist unsere Hausaufgabe, diese Near Houses auch zu aktivieren. Ja? Wie gesagt, das sind sehr viele Quadratmeter. Was wir machen ist, dass wir Veranstaltungen ganz banal erstmal im ersten Schritt dort machen, in unterschiedliche Richtungen auch. Wir machen Wohnzimmerkonzerte, wir machen sogenannte Seats Talks, so ein TED-Talk-Format, was wir etabliert haben. Man kann aber auch Sportkurse buchen. Wir bieten zum Beispiel manchmal Yoga an, Pilates an, aber auch Outdoor-Running-Classes zum Beispiel. Also ganz vielfältiges Angebot, was wir da anbieten. Unsere Zielsetzung ist es wirklich, dass mindestens einmal am Tag eine Veranstaltung in jedem NIO-Haus deutschlandweit stattfindet.
So haben das heißt, ihr habt ein Veranstaltungsteam, das sich dann nur darum kümmert oder wie darf man sich das vorstellen?
Richtig, genau. Wir haben ein Veranstaltungsteam hier bei mir im Team, was da supportet, aber auch zentrale Veranstaltungen macht und die größeren Veranstaltungen in den NIO-Houses umsetzt. Aber wir haben auch immer NIO-House-Manager, NIO-House-Specialists, die sich um die tagtäglich stattfindenden Veranstaltungen kümmern. Im letzten Jahr zum Beispiel haben wir mit noch nicht vollständig vorhandenen 3 Near Houses deutschlandweit 600 Veranstaltungen durchgeführt. Wow.
Wie werde ich denn jetzt auf so eine Veranstaltung aufmerksam oder auf einen Sportkurs?
Ja, da gibt es unterschiedliche Wege, die wir nutzen. Grundsätzlich ist mal wichtig, neben dem physischen Touchpoint haben wir einen digitalen Touchpoint für unsere Community. Die hat noch viel, viel mehr Funktionalitäten als so eine klassische Car-Steering-App. Das ist unsere NIO-App. Ja, da sind alle Veranstaltungen aufgelistet. Da kann ich mich anmelden und gehe dann hin. So, das ist erstmal der
Zugang. Aber die habe ich ja normalerweise nicht, ne? Aber, also ich gehe jetzt mal von einem Nutzer aus, der NIO noch nie in seinem Leben gehört hat und der folglich ja auch die App gar nicht haben kann.
Genau,
so. Ja. Wie kommt der dazu? Also der bräuchte jetzt in dem Fall, den du beschrieben hast, erstmal die App. So, dann muss er die ja irgendwas mal runterladen und auch darauf muss er erstmal aufmerksam werden. Und warum sollte ich mir eine Automobil-App runterladen, wenn ich ja noch nicht mal... Weil, also da denke ich jetzt mal sehr... Sehr, sehr klassisch, vielleicht oldschool aus deiner Sicht. Also eine Auto-App brauche ich ja dann, um das Auto irgendwie auf und zu schließen und die Sitzheizung irgendwie schon mal vorzukonfigurieren. Aber das ist ja bei euch anders, habe ich im Vorgespräch gelernt. Ist ja deutlich, also mehr Content-Marketing-Instrument auch. Aber wie komme ich denn jetzt zu der App?
Absolut. Also App kann ich vielleicht später nochmal erläutern, aber die App ist ein Thema, was es eigentlich ganz schön zeigt und wie du es auch jetzt schon herauskristallisiert hast. Wir sind durchaus erklärungsbedürftig, deswegen auch der langfristige Ansatz. Und das versuchen wir auch in unserem Kommunikationsansatz zu untermauern, dass wir die Themen auch versuchen zu erklären, warum wir Sachen anders machen, als es vielleicht andere tun. Deswegen brauchen wir vielleicht den einen oder anderen Tag länger. Das ist uns aber durchaus bewusst. So, wie kommen wir jetzt dazu? Wir versuchen darauf aufbauen, was ich eben schon gesagt habe. Wir versuchen insbesondere lokale Communities auch für unsere Veranstaltungen zu nutzen. Das ist unser erster und wichtigster Schritt. Wenn wir zum Beispiel eine Yoga-Klasse anbieten, dann machen wir das mit einem lokal bekannten Yoga-Teacher, Yoga-Lehrer, der im besten Fall auch seine Community anspricht und in die Nuances holt. Wenn wir Wohnzimmerkonzerte machen, dann nutzen wir lokal relevante Musiker, die das wiederum in ihrem Umfeld nutzen. Klassisches Word of Mouth, wenn man so möchte. Das ist der erste Punkt. Natürlich unterstützen wir Veranstaltungskommunikation auch durchaus mit Paid-Kommunikation. Machen wir immer abhängig von der Veranstaltung. Wir nutzen aber zum Beispiel auch ganz klassisch lokale Veranstaltungskalender, wo wir unsere Veranstaltung auch mit publizieren. Es ist auch nicht so, dass man zwingend immer die App haben müsste, um zu einer Veranstaltung zu kommen. Das kann man auch physisch vor Ort im Neohaus durchaus machen und im Nachgang vielleicht die Neo-App runterladen. Das ist auch möglich. Aber auch da nochmal, unser kompletter Ansatz ist sehr stark auf diesen Community-Ansatz, auf den Word-of-Mouth-Ansatz angelegt, um da authentisch langfristig zu wachsen.
Aber habt ihr dann zum Beispiel App-Download-Kampagnen? Weil wenn du sagst, dass die App hat ja eine ganz gezielte Funktion, sozusagen jemanden in der Community aufzunehmen, Dann könnte das ja Sinn machen, aber dann müsstet ihr dafür ja auch ein paar Euro in die Hand nehmen oder viele Euro, je nachdem, wie groß angelegt man das
machen will. Machen wir auch. Haben wir im letzten Jahr komplett oder fast 365 Tage im Jahr gemacht, auch als Anschub logischerweise. Ja, absolut. Und dann ist es für uns wichtig, also dann habe ich den Download generiert. Und
also App Store Kampagnen oder was macht ihr da genau?
Genau, App-Store-Kampagnen, richtig. Okay. Genau, und dann haben wir den Download generiert, dann haben wir aber auch noch nicht erstmal gewonnen, weil der Download ist erstmal noch keine Registrierung bei uns, sie ist nämlich bei uns nicht verpflichtend. Ja. Ich kann damit passiv konsumieren in der App, aber eben noch bin damit noch kein aktiver Teil unserer Community. Und da setzen wir sehr stark auf die Inhalte, die wir in der App auch publizieren. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Du hast eben schon auch richtigerweise gesagt, das ist keine klassische Car-Steering-App, das kann ich mit meiner App auch machen, die Türen auf und zu und so weiter und so fort. Aber es ist mehr so eine Art Social Network in unserer Community. Ja? Das heißt, es gibt in der App eigentlich immer die neuesten und relevantesten Informationen für unsere Community zu NIO, was passiert gerade. Das als erstes und wichtig ist auch, das ist auch wirklich eine Interaktionsplattform. Ja? Die Community unterhält sich hier untereinander und unterhält sich auch mit uns Mitarbeitern, mit mir persönlich, mit unserem General Manager, aber auch selbst unser CEO William Lee ist da tagtäglich, stellt Fragen, bekommt Fragen gestellt und geht in die Interaktion mit unserer Community. Das ist bewusst so gewählt und das will William so und das möchten wir so, weil wir glauben, dass nur so auch wirklich ein Community-Charakter entsteht.
Für alle, die es noch nicht gehört haben, das fand ich ganz amüsant irgendwie, schon mehrfach gelesen, dass euer Gründer und CEO, also William Lee, als der chinesische Elon Musk bezeichnet wird. Fand ich, ist ja durchaus eine Honorierung oder ein großes Lob für, sag mal, den amerikanischen Automobilpionier, wenn man dem medial so folgen kann oder so bezeichnet wird.
Ja, absolut. Ich glaube, das geht auch sehr stark auf seine Popularität zurück. William ist insbesondere in China ein sehr, sehr populärer Mensch, was man so vielleicht in Europa gar nicht mitbekommt, was uns als Marke sicherlich auch in China hilft und auch geholfen hat, die Marke und die Produkte zu etablieren. Das haben wir jetzt so in der Form natürlich in Europa nicht, deswegen müssen wir andere Wege finden, uns auch hier in dem sehr viel wahrscheinlich, kann man vielleicht gar nicht sagen, aber in dem wettbewerbsträchtigen Umfeld hier zu etablieren.
Jetzt nochmal zurück auf die Neo Houses, ja, also Berlin, Hamburg, Düsseldorf hattest du genannt, glaube ich, ne, die drei
Städte und München. Frankfurt gibt es noch, Hamburg wird erst im Juni aufgemacht, ja.
Okay, Hamburg gut, wird im Juni das heißt, also jetzt bin ich in Frankfurt zum Beispiel und habe eine Veranstaltung besucht, so, ist es dann ein klassisches Lead-Instrument, also bespielt ihr dann sozusagen die Besucher dann danach mit Content, also kriegen die dann ab und zu mal eine Mail oder wie geht ihr dann sozusagen mit den Touchpoints um, die ihr darüber generiert?
Ja klar, also natürlich wollen wir im besten Fall auch einen vertrieblichen Erfolg erzielen. Uns ist aber auch da bewusst, dass die Maßnahmen, die wir tun, die sind an einer Zielgruppe ausgerichtet, die langfristig interessant für uns ist. Deswegen ist es jetzt nicht zwingend unser Ziel, direkt den Abschluss zu machen. Natürlich freuen wir uns über jeden, der danach sich ins Auto setzt, weil gerade das, und da kommen wir vielleicht später noch zu, die Product Experience, wie du sie auch hattest, ist elementar für uns. Da geht kein Weg dran vorbei. Und natürlich wollen wir auch die Leute, die wir gerade im NIOS haben, im besten Fall ins Produkt setzen und somit auch mit unserem Produkt überzeugen und im besten Fall dann natürlich auch im nächsten und übernächsten Schritt den Abschluss machen. Aber wie gesagt, das ist eher ein langfristiges Ziel, weil die Zielgruppe langfristig geplant ist.
Okay, aber ihr sammelt die schon strukturiert Leads ein?
Genau, ja, klassisches E-Mail-Follow-up, aber auch vor Ort über die Interaktion mit unserem Personal vor Ort versuchen wir das auch, ja.
Okay, das heißt, da stehen ein paar Fahrzeuge und dann vor oder nach der Veranstaltung setzt man sich dann mal kurz rein, üblicherweise, oder kriegt eine kurze Intro von einem Vertriebsmitarbeiter.
Richtig. Es gibt auch Veranstaltungsformate, wo wir das Fahrzeug einbinden, ja, indem wir Ausfahrten planen, in unsere PSS-Netzwerk nutzen und so weiter und so fort. Das machen wir auch. Das ist dann sehr viel mehr vertrieblich organisiert. Aber die eigentlichen, wie soll ich sagen, die eigentlichen Community-Aktivierungen funktionieren in der Nachverfolgung so, wie du es gerade beschrieben hast. Was wir, by the way, auch noch machen, was auch ein elementarer Baustein, der sehr viel vertrieblich kurzfristiger orientiert ist, ist, dass wir das NIOS auch als Veranstaltungsstätte vermieten oder untervermieten, Teile untervermieten an Corporates zum Beispiel, die da wiederum ihre Veranstaltungen drin machen. Damit haben wir große Erfolge. Das kommt einfach sehr, sehr gut an, weil es wirklich ein schöner Raum ist, der sich perfekt für verschiedenste Veranstaltungsformate eignet.
Sind es dann sehr attraktive Tarife, die er dort anbietet, um Corporates vielleicht davon zu überzeugen, statt in Coworking Space sich einzumieten, zu euch zu kommen, da irgendwie so einen Workshop Day mal abzuhalten?
Also absolut. Ja, absolut. Das ist immer Verhandlungssache, abhängig vom Format, abhängig von der Organisation. Es kann auch mal sein, je nach Veranstaltungsformat, dass wir das komplett for free mit in das Setup mit reingeben.
Ja. Okay, jetzt bin ich in einer Region, also ich tatsächlich, aber ich sag mal, eine Vielzahl potenzieller Kunden, die eben nicht in Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Berlin wohnen, wo ihr kein NIOS habt. Wie geht ihr denn dort vor? Weil da habe ich erstmal keinen physischen Touchpoint und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Fahrzeug auf der Straße sehe, ist, glaube ich, im Moment noch relativ gering. Das heißt, auch da wieder die Frage, wie kommt ihr in die Regionen, in denen ihr weder ein NIOS habt, noch vielleicht andere Kundenkontaktpunkte entstehen können?
Ja, es sind zwei Themen. Also erstmal für die Community-Entwicklung konzentrieren wir uns tatsächlich auf die Orte, wo wir ein NIOS haben. In allen anderen relevanten Orten sind wir natürlich trotzdem auch aktiv und dann mehr vertrieblich orientiert aktiv. Das sind im Prinzip zwei Themen, die wir versuchen zu bespielen. Natürlich, indem wir über Veranstaltungen präsent sind, mit unseren Fahrzeugen, mit Testdrive-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Das bespielen wir sehr, sehr stark über Roadshow-Formate, die wir anbieten. Und der zweite Baustein sind klassische Digitalkampagnen, die wir fahren. Auch in den Regionen sehr stark natürlich auf die Leute ausgerichtet, die potenziell auch in-Market sind. Und die bedienen wir durch dieses Setup der Handover Center, was du ja auch erlebt hattest, wo wir auch die Möglichkeit geben, Testdrives und Testdrives eben anbieten. Das ist dann die Kombination eben über den physischen Standort Handover Center und Digitalkampagnen, die in den Regionen auch gefahren werden, ja.
Okay, sehr gute Überleitung. Dann lass uns doch mal die Digitalkanäle durchgehen. Also was ich gesehen habe, also wenn man irgendwie nach, weiß ich nicht, Elektroautomobil oder SUV, Elektroauto, tralala sucht, dann erscheinen dir da, das heißt Google Ads betreibt ihr.
Ja.
Ist das ein relevantes Suchnachfragevolumen, das darüber kommt, oder wie darf ich mir das im Automobilbereich vorstellen?
Absolut, also ja, ein klares Ja. Als Antwort, genau, Search bedienen wir, ganz klassisch, ja, und ergänzen dann mit ein paar anderen relevanten Kanälen, aber Search ist ein elementarer Baustein, gerade im Sinne von Last Click ist das eine absolute Priorität von uns. Ich muss dazu sagen, im Vergleich zu den klassischen deutschen Automobilherstellern können wir uns sicherlich nicht messen, was das Thema Marketingbudget angeht. Wir versuchen da möglichst smart und innovativ, intelligent vorzugehen, um uns da auch in dem durchaus wettbewerbsträchtigen Umfeld auch zu platzieren, gerade was Search angeht natürlich. Aber wir haben sicherlich nicht die gleichen Budgets, deswegen versuchen wir da, wie gesagt, Umwege zu finden.
Ich kann dir mal ein anderes Beispiel nennen. Also ich war ja sehr lange in der Telekommunikationsbranche unterwegs und die klassische Search-Kampagne ist halt sehr stark Lower-Funnel getrieben. Also sowas wie Handyvertrag kaufen, klar, da stürzen sich ja alle drauf. Die sind halt super teuer, die Keywords. Am Ende ist es auch zum großen Teil eine CPU-Optimierung. Aber es kann durchaus Sinn machen und da könnte ich mir vorstellen, dass ihr das bei euch auch Sinn macht, dass man im Mid-Funnel auch Kampagnen positioniert, die eher auf Traffic-Akquise abzielen. Also dass man gar nicht sagt, okay, da muss jetzt irgendwie ein Lead im Sinne von einer Newsletter-Registrierung oder einer Probefahrt irgendwie dahinter steht, sondern dass man erstmal versucht, die relevante Suchnachfrage halt abzufangen, weil am Ende ist es ja auch so eine Art Brand-Touchpoint, ja. Mhm. Das würde man, finde ich, so ein bisschen vergessen bei Search. Ich breche jetzt gerade mal eine Lanze nebenbei noch für Search. Da hatte ich nämlich neulich erst eine interessante Diskussion zu, weil Search würde man halt als reiner Performance-Marketing-Kanal betrachtet. Eigentlich völliger Quatsch, ja, weil ich meine, im Branding, also klassisch Upper-Funnel-Kampagnen, gibt man wahnsinnig viel Geld teilweise aus für sowas wie Video oder Out-of-Home und so weiter und so fort. Hat aber ja keine harte Messung auf eine KPI wie eine Conversion oder sowas, ja. Plus teilweise Restriktionen in Bezug auf Targetings, die Audiences, die man auch tatsächlich ansprechen kann. Bei Search, das ist ja ein ganz konkreter Intent, eine ganz konkrete Suchnachfrage. Also wenn jemand nach E-Auto, SUV, irgendwas sucht, das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, der Nutzer verrät ja in dem Moment schon, dass er nach einem E-Auto sucht und vielleicht macht es ja Sinn, dass NIO sich da positioniert. Deswegen, also ich wollte es nur mal kurz erläutern. Das ist, finde ich, in vielen Unternehmen, so meine Erfahrung, jetzt auch vielen Gesprächen, die ich geführt habe, zu kurz gedacht, Search ist nicht nur ein Performance-Kanal.
Absolut, also non-branded machen wir auch. Der Fokus liegt bei uns auf den branded Themen tatsächlich, weil man muss sich das vorstellen, gerade im EV-Bereich, gerade im Automotive-Bereich sind die non-branded Themen natürlich durchaus mit größeren Kosten verbunden, machen wir aber auch da, wo es Sinn macht tatsächlich, ja.
Ja, okay. Dann lass mal weiter durchgehen. Also ich meine, ich habe mal versucht, so eine kleine digitale Customer Journey bei euch durchzugehen. Mhm. jetzt bin ich über Google Ads reingeflogen, klicke mich ein bisschen auf der Webseite durch, zeige sozusagen Interesse. Klassiker ist ja, okay, ich werde über Retargeting wieder angesprochen. Mhm. Wurde ich jetzt nicht, vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen oder nicht lang genug danach gesurft. Macht dir Fragezeichen, wenn ja, wie intensiv?
Remarketing meinst du?
Ja, genau.
Ja, machen wir. Okay. Also
mit was werde ich dann angesprochen? Also mit dem, ich habe es tatsächlich jetzt in der kurzen Recherche nicht gesehen. Also mit dem konkreten Fahrzeug, das ich mir angeschaut habe, oder wird da schon sozusagen auf eine Probefahrt dann verwiesen oder welcher Kommunikation geht ihr da raus?
Genau. Also klassisches Probefahrt. Wir haben aber auch zum Beispiel Assets im Angebot, die konkretes Finanzierungs- oder Kauf- oder Leasingangebot mit anbieten, aber ganz klassisch wäre das Probefahrtangebot.
Okay. Und soweit ich es rausgehört hatte, konzentriert ihr euch da sehr stark auf das Google-Ökosystem, richtig?
Ja.
Okay. Korrekt. Das heißt, ihr habt jetzt keine anderen Display-Anbieter im Marketing-Mix?
Irgendwie? Nee, wir arbeiten mit DV360 zusammen.
Okay.
Oder mit DV360 arbeiten wir, ja.
Ja. Und jetzt eingangs hatten wir schon besprochen, okay, bei euch geht es sehr stark auch um das Thema Awareness, Markenbildung oder Marken, die sozusagen die Marke erstmal groß zu machen, bekannt zu machen. Da ist ja Video durchaus ein relevantes Thema. So, jetzt hat Video verschiedene Facetten. Mhm. Einerseits Paid oder halt Video über sowas wie Influencer. Lass mal kurz durchgehen. Also Paid-Video, sehr teuer. Von daher die Frage, macht ihr das? Leistet ihr euch mal eine große Videokampagne bei einem der deutschen großen Publisher oder bei YouTube oder sogar im TV vielleicht? Oder ist das was, wo ihr sehr punktuell oder vorsichtig vorgeht?
Zweiteres tatsächlich, sehr punktuell und vorsichtig, komme ich zurück zu meinem Punkt mit dem Marketingbudget. Wir versuchen da maximal effizient zu sein und sind da nicht ganz so klassisch unterwegs, wenn es um Marke und Bekanntheit geht. Da konzentrieren wir uns tatsächlich auf diese Community-Themen. Auf der anderen Seite, und das habe ich eben vergessen, ist sicherlich das Thema PR und Earned Reach, wenn man so möchte, ein relevanter Baustein, wo wir unsere Produkte anbieten. Wir arbeiten punktuell auch mit Influencer zusammen oder bei uns auch KOLs genannt. Key Opinion Leader. Für mich die Unterscheidung vielleicht, was das angeht, wir setzen da sehr stark auf Qualität. Es geht nicht um eine große Reichweite zu erzielen, sondern es geht da mehr wirklich um relevante Leute, die eine Geschichte zu erzählen haben, relevante Leute, die eine relevante Community haben, die zu uns passt. An uns zu binden und gemeinsame Aktivitäten zu planen, das wäre für mich wirklich, wenn es um Reichweite geht, wären es dann für mich eher Influencer. Das machen wir bisher noch nicht so wirklich, machen wir punktuell.
Du meinst jetzt Paid-Video oder Influencer?
Influencer.
Ja, okay. Da gibt es ja einige große in Deutschland. Um ein paar zu nennen, Car Maniac fällt mir spontan ein oder Car Crash Review ist ein Kanal, der relativ bekannt ist. Ja. Ich habe dem mal irgendwann gefolgt und seitdem kriegt er jeden Tag die neuesten Autotests. Aber wie kommen wir denn bei den Influencern rein? Weil die sind ja irgendwie mittlerweile, mein Gefühl, klär mich gerne auf, wenn es anders ist, aber die sind ja, glaube ich, echt heiß begehrt. Soweit ich es gesehen habe, werden die auch wirklich jeden Tag irgendwo auf der Welt eingeflogen zu einer neuen Produktvorstellung von einem Automobilhersteller, um da einen neuen Videocontent zu posten. Das heißt, ja, man kann da natürlich jetzt irgendwie wahrscheinlich mitschwimmen, indem man die auch einlädt und ab und zu mal einen NIO testen lässt. Aber gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie herauszustechen? Oder ist es schon schwierig, grundsätzlich bei denen reinzukommen, sozusagen, dass die das Auto mal testen und dazu Content veröffentlichen?
Ja, absolut. Also ich glaube, wir müssen noch differenzieren. Wenn ich eben Influencer gemeint habe, dann sprach ich von nicht car-affinen Influencern, sondern wirklich in Richtung Lifestyle oder Tech-orientiert. Okay. Da geht tatsächlich eigentlich nur über die Bezahlvariante was. Ja. Im Bereich Car ist es ein bisschen anders. Da behandeln wir Car-Influencer eigentlich ähnlich, wie wir Car-Medien behandeln. Wir laden sie zur Veranstaltung ein, geben ihnen die Möglichkeit, unsere Fahrzeuge zu nutzen. Das läuft tatsächlich bei uns alles unter dem Bereich Media Relations, unter dem Earned-Bereich. Da zahlen wir eigentlich nichts, hoffen mit unserem Angebot, mit unseren Produkten zu überzeugen. Das ist uns Gott sei Dank bisher sehr, sehr gut gelungen, weil wir einfach auch da viele Alleinstellungsmerkmale haben und, glaube ich, auch da ein gewisses Interesse hervorrufen mit unseren Produkten und mit den Themen drumherum. Wie das in den nächsten Jahren sich verhält, das muss man sehen natürlich, weil es kommen sehr viele neue Marken auf den deutschen und europäischen Raum. Ja. Alle haben ein tolles Angebot und wie du sagst, die Anzahl an relevanten Leuten, an Influencern oder auch Fahrzeugplattformen, da ist dann natürlich auch begrenzt. Wir versuchen Stand jetzt Earned über unser Angebot zu überzeugen.
Aber ich dachte tatsächlich, dass die Influencer zumindest mal Reisekosten im Zweifel erstattet bekommen, um dann den Videodreh oder die Produktpräsentation in Südafrika irgendwo dann auch wahrnehmen zu können und dann gegebenenfalls auch anderweitig noch vergütet werden. Also bin ich von ausgegangen. Ich kenne mich jetzt in dem Bereich, wie gesagt, nicht aus.
Nicht zwingend. Auch da fahren wir so ein bisschen einen anderen Weg. Ja, ich kenne die klassischen Fahrzeugveranstaltungen in Portugal an der Algarve oder Südafrika. Das machen wir nicht. Wir versuchen das wirklich lokal relevant zu machen. In kleineren, exklusiveren Veranstaltungsformaten, wo wir auch sehr viel dezidierter auf die Fragen eingehen können, wo wir auch unsere Experten da haben. Zum Beispiel ist unser Product Experience Director Europa in der Regel vor Ort und versuchen da so eine wirklich exklusiveres Format zu finden mit unseren Experten. So, das funktioniert bisher, wie gesagt, sehr, sehr gut. Wie das in Zukunft ist, wird die Zeit mit sich bringen.
Und jetzt ist es insbesondere bei E-Autos ja so, dass das Auto, du hast es im Vorgespräch so schön formuliert, es wird nicht älter, hast du, glaube ich, gesagt, sondern es wird immer besser. Mhm. So ähnlich war deine Formulierung. Fand ich eigentlich sehr zutreffend, weil ich meine, am Ende des Tages durch permanente Software-Updates, neue Funktionalitäten, auch im Bereich Self-Driving, Fähigkeiten, kommt da tatsächlich immer wieder was dazu. Ist es nicht dann, also macht es dann nicht auch Sinn, dann sozusagen diese Produktupdates, die ja kein neues Auto sind oder kein Facelift, um jetzt mal in der Automobilsprache zu bleiben, die auch irgendwo nochmal zu positionieren und da immer wieder sozusagen die Frische des Fahrzeugs zu demonstrieren und was das Fahrzeug jetzt wieder Tolles Neues kann?
Absolut. Zu 100% ist ein wesentlicher Kommunikationsschwerpunkt für uns, den wir immer wieder versuchen zu penetrieren und auch wirklich im Sinne von always on in allen Kampagnen, in allen organischen Themen auch mitlaufen zu lassen, weil wir da wirklich ein Differenzierungsmerkmal haben. Nicht zu allen Wettbewerbern da draußen, aber insbesondere zu den Etablierten da draußen haben wir einen großen Vorteil, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir sehr viel später angefangen haben, unser Setup zu etablieren, das Produkt zu etablieren und auch den Produktions- und Entwicklungsprozess zu etablieren. Dadurch haben wir eine sehr viel entschlacktere und zielgerichtete digitale Infrastruktur im Fahrzeug, digitale Architektur im Fahrzeug und können eben kurzfristig schnell Banyan, das ist unsere Software, Software-Updates fahren, Foto-Updates fahren, SOTA-Updates fahren und somit, und das ist ein großer Fokus von uns, immer wieder neue User-Experiences kreieren.
Mhm. Nochmal zurück zu Bewegtbild. Welche Rolle spielt denn euer eigener YouTube-Kanal? Ich habe gesehen, der ist noch relativ klein, aber also plant ihr den auszubauen mit eigenem Content vielleicht auch, sodass ihr dann ein bisschen weniger Abhängigkeit von Influencern, also Automobilinfluencer in dem Fall, oder wie geht ihr damit um?
Ja, sehr gut erkannt. Der ist noch fast jungfräulich tatsächlich. Unser YouTube-Kanal ist ein Schwerpunkt für dieses Jahr, den wir angehen wollen. Man muss sich immer vor Augen führen, das Setup, in dem wir arbeiten, ist sehr, sehr umfangreich und wir sind kapazitäts nicht vergleichbar mit den großen Automobilherstellern draus. Deswegen gehen wir sehr punktuell vor und schauen, was wir priorisieren können. YouTube war bisher noch nicht die Priorität, wird es aber jetzt in Zukunft sein. Auch aufgrund der Tatsache, dass, was ich eben schon mal gesagt habe, ich sehe uns als sehr erklärungsbedürftige Marke. Wie funktioniert ein Powerswap? Warum hat ein Auto einen LiDAR oben auf dem Dach, der wirklich sichtbar ist? Warum haben wir einen Nomi, einen Ball auf dem Armaturenbrett? Genau solche Themen sind eigentlich prädestiniert, auch auf einem YouTube-Kanal nochmal zu erläutern und darzustellen. Das wollen wir in diesem Jahr tun. Dafür brauchen wir natürlich auch erst den richtigen und relevanten Content. Da sind wir in ständigem Austausch mit den europäischen Kollegen, mit den Kollegen in China, die uns sehr stark mit Content versorgen. Das ist aber ein ongoing Process.
Mhm. Wobei auch da kann es Sinn machen, User-Generated Content zu nehmen oder teilweise mit einzubinden, dass er vielleicht auch so ein bisschen authentischer ist, als wenn das alles sozusagen hochprofessionell im Studio selbst produziert ist.
Zu 100% ist tatsächlich auch ein großes Steckenpferd von NIO, insbesondere von NIO in China. Es ist immer verrückt, welchen tollen Content die Kollegen und die User in China tatsächlich erarbeiten. Viel Fotocontent, aber auch Videocontent, der teilweise gar nicht von der Qualität, nicht von unserem eigenen Content zu unterscheiden ist. Das ist absolut richtig. Das haben wir sehr stark auf der App. Aber es wäre ein leichtes, das auch auf unserem YouTube-Kanal zu präsentieren. Absolut.
Mhm. Gibt es noch andere Digitalkanäle, die für euch eine Relevanz haben? Sowas wie LinkedIn haben wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht besprochen oder
genau. Richtig. Also neben der App natürlich versuchen wir die relevanten sozialen Medien zu bespielen. Das war auch der Schwerpunkt im letzten Jahr oder bisher. Wir haben Facebook natürlich, das hatten wir, war so unser erster Schritt. Was wir sehr stark inhaltlich und organisch bespielen, sind die beiden Kanäle Instagram und LinkedIn. Die bespielen wir sowohl organisch, aber auch mit Paid Social.
Welche Werbeformate nutzt ihr da? Insbesondere Reels oder klassische Page-Post-Ads, was mit, also was...
Ja, Bundespotpourri. Ja, ja, absolut, Bundespotpourri.
Okay, und bei LinkedIn, also auch, als auch bei Meta, gibt es ja die Möglichkeit, in großem Stil auch Targeting sehr, sehr messerscharf einzusetzen. Mhm. Jetzt, ich kenne es eure komplette Flotte nicht auswendig, aber ihr habt ja zum Beispiel so ein, ich würde schon sagen, Sportwagen, so bei, so, ich weiß nicht, ob die Bezeichnung richtig ist, kläre mich gerne nochmal oder berichtige mich gerne nochmal. Da kann es ja Sinn machen, dass man vielleicht in den Targetings auch, weiß ich nicht, auf, ja, auf entsprechend affine Nutzer eingeht oder vielleicht auf eine Klientel oder bestimmte Berufsgruppen bei LinkedIn jetzt als Beispiel genannt. Mhm. Wie seid ihr da unterwegs? Also wie ist euer Targeting-Setup?
Genau, schon von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Ja. Wir haben keinen klassischen Sportwagen, wie du eben gesagt hast, sondern, wie soll ich sagen, eine sportliche Mittelklasse-Limousine. Das ist der ET5. Den gibt es, by the way, auch als Kombi. Da sind wir einer der wenigen, der das mit anbietet.
A5, oder? Oder so ein 3er BMW vergleichbar? Oder hinkt der Vergleich?
Doch, ungefähr 3er BMW-Größe, okay. Ja. Genau, dann haben wir aber auch große Fahrzeuge wie den ET7, der von der Größe her ungefähr zwischen einer Mercedes E-Klasse und einer Mercedes S-Klasse liegt, also wirklich schon auf einem sehr, sehr hohen Oberklasseniveau. Und da, glaube ich, sieht man auch schon die Diskrepanz und die notwendige Targetierung in unserem Campaigning. Das beste Beispiel ist eigentlich der ET7, unser Flaggschiff, unsere Limousine. Da fokussieren wir uns sehr stark auf Business, auf insbesondere SMEs, Self-Employed, die klassischen Berufsgruppen, die du wahrscheinlich auch im Kopf hast. Deswegen schalten wir auch die LinkedIn-Kampagnen insbesondere. Damit fahren wir bisher ganz gut, um das Fahrzeug da auch daraus auszustarten. Weil, und das muss man auch wissen, wir sind jetzt nicht... Und das könnte man denken, wenn man erstmal Chinesisch hört, kein klassisches Value-for-Money-Fahrzeug, sondern wir sehen uns als Premium-Fahrzeug. Unsere Fahrzeuge, und das hast du ja eingangs auch schon gesagt, haben einen gewissen Qualitätsanspruch.
Absolut, ja.
Und dem wollen wir auch Rechnung tragen und dem tragen wir auch uns insbesondere mit dem Pricing Rechnung, ja. Und deswegen haben wir uns insbesondere natürlich den ET7 auch in diesem Klientel positioniert, wo es natürlich sehr stark auch um Firmenwägen geht.
Aber das heißt, ihr geht gar nicht auf Value for Money oder, weil du sagtest, also Premium ist, weil also auch da wieder, ne, ich habe jetzt keine Preislisten nebeneinander gelegt, aber also für das, was ich bei NIO bekomme, gefühlt, bekomme ich mit einer Vollausstattung, also es sind dann schon die Massagesitze quasi drin, bekomme ich bei dem einen oder anderen deutschen Automobilhersteller halt das nackte Fahrzeug mit Lenkrad. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber oder eben ist es eine relativ starke Preisdiskrepanz. Das könnte man marketingseitig ja spielen, aber macht ihr nicht, weil ihr schon auch bewusst euch als Premium-Marke quasi positionieren wollt.
Genau. Ich glaube, also unsere Strategie ist es wirklich, diesen Premium-Aspekt hervorzuheben. Das ist, glaube ich, der schwierigere Ansatz, diese Wahrnehmung auch zu erzeugen. Und das ist mit bloßer Kommunikation auch nicht getan. Da kommt das Thema Produkt Experience immer zum Tragen. Das versuchen wir eigentlich konstant auch mitzudenken und durchzuführen. Punkt.
Okay, aber es ist ja eine klare Markenpositionierung, also insofern macht das ja auch total viel Sinn.
Richtig, das Thema Value for Money, das hast du schon richtig erkannt. Rein preislich gesehen sind wir definitiv günstiger als die Wettbewerber, die wir uns als Wettbewerber gesetzt haben, große deutsche Automobilhersteller, weil unser Fahrzeug immer auch mit einer sehr, sehr guten Ausstattung kommt und in dem Vergleich sind wir sicherlich günstiger. Das muss natürlich auch erstmal so auch verstanden werden. Das ist im zweiten Schritt für uns entscheidend. Aktuell ist die Premium-Positionierung der Fokus. Und das Thema Value for Money, was ich so nicht sagen würde, versuchen wir dahingehend zu kommunizieren, indem wir unsere Ausstattung mitkommunizieren. Also was wirklich in dem Auto alles ist, was schwer natürlich erkennbar ist. Und das vereint so ein bisschen natürlich auch den Ansatz von allen Herstellern, die jetzt nach Europa und nach Deutschland kommen. Die haben alle einen ähnlichen Ansatz. Alle Fahrzeuge sind sehr, sehr gut ausgestattet. Und da, glaube ich, muss auch der Nutzer erstmal lernen, dass dann unterschiedlicher Ansatz besteht zum Vergleich zu den deutschen oder europäischen Herstellern, wo ich frei konfigurieren kann und es immer eine Basisvariante gibt. Diese Basisvariante gibt es bei uns nicht.
Ja. Noch eine, ich glaube, wahrscheinlich relativ taffe Frage zum Abschluss. Wie nehmt ihr denn einem potenziellen Kunden die Sorge, dass er das Fahrzeug auch repariert bekommt, wenn er irgendwo im Outback wohnt und da vielleicht kein Neohouse ist oder kein Werkstattpartner, ich weiß nicht, wie ihr da aufgestellt seid. Mhm. Und zweite Frage, also du sagtest ja gerade selber, es kommen gerade täglich neue Marken, also chinesische Marken insbesondere, auch auf den europäischen Markt. Da kann es ja auch sein, dass die ein oder andere mal wieder verschwindet. Auch das kann ja eine Sorge des Konsumenten sein. Löst ihr das im Marketing irgendwie auf, kommunikativ, oder wie geht ihr damit um?
Ja, genau, es sind zwei Themen. Ja. Das erste Thema Service. Vielleicht, was noch interessant ist und da auch mit reinspielt, ist unsere Philosophie. Unsere Philosophie ist es, alles selbst zu machen. Ja, wir glauben daran, dass wir nur dann auch dass wir das beste Ergebnis liefern können. Und wenn man das zurückführt, für uns das Wesentlichste und der zentralste KPI, den wir haben, da fliegen ganz viele bei uns intern rum, ja, das ist wie in anderen Organisationen auch, aber wenn man das alles wegwischt, haben wir einen zentralen, das ist das Thema User Satisfaction. Und darauf basierend basiert auch die Philosophie, dass wir glauben, dass wir im Prinzip die komplette User Journey mit allen Touchpoints selbst mit unseren Mitarbeitern betreuen müssen. So, das vorhergeschickt, das tun wir in China zu einem großen Prozentsatz, in allen anderen europäischen Märkten auch, indem wir aktiv sind. Wir gehen in Deutschland einen Umweg aufgrund der Größe des Marktes im Vergleich zu allen anderen europäischen Märkten, in denen wir präsent sind, und aufgrund der Relevanz des Services für deutsche Nutzer. Ja, das ist immer ein Thema, was eigentlich eine der Top 3 Fragen ist, die wir gestellt bekommen. Deswegen arbeiten wir da mit einem Partner zusammen und haben da eigentlich einen bisher sehr, sehr gutes Service-Netzwerk auch schon etablieren können. Sind wir da bei 100% sicherlich nicht. Da arbeiten wir sehr stark dran. Das ist auch ein Fokus für dieses Jahr, dass wir noch sehr viel mehr Servicepunkte etablieren können und da auch die Nutzer noch besser und Rückfragen noch besser bedienen können. Was wir machen, um dieses Thema Remote abzudecken, ist, dass wir einen Hol- und Bring-Service haben. Ja, wir kommen, holen das Auto ab und bringen es auch wieder hin. Da gibt es überhaupt keiner.
Also zu mir nach Hause ganz konkret, oder?
Genau.
Ah, okay.
Genau. Ja. Um da auch den Premium-Charakter und die Premium-Experience zu delivern. Sorry für mein Englisch.
Und jetzt begegnet ihr der Sorge, dass ja vielleicht auch von den, 100 Herstellern, die da gerade aus dem Boden sprießen, auch mal einer auf der Strecke bleibt und ihr das aber nicht seid, oder zumindest kommuniziert ihr, dass ihr es nicht seid.
Ja, das kommunizieren wir nicht. Da gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Und also wir glauben an unseren Ansatz. Und natürlich sehen wir auch gerade am chinesischen Markt, aber auch am europäischen Markt gibt es natürlich Tendenzen, auch aufgrund der Situation, was Bereitschaft für Elektromobilität angeht, gibt es natürlich den einen oder anderen, der vielleicht etwas mehr ins Straucheln kommt. Wir sind das nicht. Wir haben bewusst, und William hat bewusst diesen Weg gewählt, den langfristigen Ansatz. Wir lassen uns da auch nicht aus der Ruhe bringen. Und diese Ruhe, die wir haben und diese langfristige Perspektive, die wir haben, die versuchen wir zu übermitteln und damit eben auch die Sicherheit in unser Produkt und in unserer Marke unseren Nutzern zu geben.
Klasse. Vielen Dank, Christian. Ich habe noch zwei Abschlussfragen, die stelle ich allen meinen Gästen, so auch dir. Und zwar Frage Nummer 1, wenn du dich jetzt mal so im Marketing-Ökosystem, oder wir können noch eine Stufe höher gehen, jetzt insbesondere bei dir, würde ich jetzt mal E-Autos auch als Tech bezeichnen, ja, sagen wir mal im Tech-Umfeld, umsiehst, wen würdest du da gerne mal kennenlernen?
Du meinst, welche Marke?
Nee, also wenn morgen Abend Dinner wäre und du dürftest dir deinen Sitznachbarn aussuchen, wer sollte da mal sitzen, mit dem du sehr gerne mal quatschen würdest?
Ja, das ist relativ einfach für mich, weil ich noch nicht die Gelegenheit hatte. Ich habe ihn schon kennengelernt, aber noch nicht mit ihm bei einem Dinner plaudern können. Das ist unser CEO, William Lee.
Okay.
Spannende Persönlichkeit, du hast eben schon mal gesagt, sehr bekannt in China, der sehr viel zu erzählen hat und eine sehr starke und tolle Vision hat für die Marke NIO. Deswegen ist er meine erste Wahl.
Gibt es dann außer NIO natürlich noch ein anderes Unternehmen, was du selbst gerne gegründet hättest, ja, mit dem Wissen jetzt vielleicht von heute, wenn du 10 Jahre jetzt in die Vergangenheit zurückgehen könntest, irgendein Tech-Startup oder meinetwegen auch eine, ja, Automobilmarke, schließen wir jetzt mal aus, weil sonst wäre es wahrscheinlich NIO, aber gerne ein anderes Unternehmen.
Das ist schwierig zu sagen. Ich habe schon mal, glaube ich, gesagt, ich sehe mich als Brand-Marketeer und da finde ich es faszinierend, holistische Marken-Experiences zu beobachten. Das schaue ich mir auch an der einen oder anderen Stelle an, auch in anderen Industrien an. Was ich besonders faszinierend finde, ist, wenn das Organisationen schaffen, diesen holistischen Ansatz über die komplette Journey zu ummanteln, trotz ihrer Größe. Ja, gerade mit der Größe wird es schwierig, mit unterschiedlichen Abteilungen, unterschiedlichen Verantwortungsbereichen. Und auf der Basis würde ich wahrscheinlich Apple sagen, weil ich persönlich immer eine sehr, sehr eine gute Markenerfahrung mit Apple hatte. Und das finde ich einfach spannend. Und die Performance sucht auch seinesgleichen.
Ja, das ist richtig. Sehr gut. Christian, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Falls ihr da draußen in den NIO mal Probe fahren wollt, ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Also tolles Fahrzeug oder tolle Fahrzeuge, gibt ja mehr als ein Modell. Ansonsten, Christian, besten Dank nochmal für dein Kommen. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.